das Bundesministerium für Umwelt, Abkürzung BMU. Unter Klaus Töpfer stand das für bin meistens unterwegs. Herr Töpfer, gilt das heute auch noch?
Das gilt immer noch, ja.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefanie Heinzeller.
Klaus Töpfer kämpft weltweit für die Umwelt.
Und als Umweltminister und ab 1998 dann als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Kenia, da waren Sie pausenlos im Einsatz, weltweit unterwegs. Haben Sie mal ausgerechnet, was Sie für einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, Herr Töpfer?
Habe ich nicht gemacht, aber es war kein guter. Aber wenn Sie ein global handelndes Unternehmen oder eine Einrichtung wie das Vereinte Nationen Umweltprogramm mit Hauptsitz in Kenia, im Mitten Afrikas führen, dann müssen sie in den sauren Apfel beißen und müssen reisen. Denn da kommt niemand hin, da muss man zu den Menschen hinfahren, auch zu den Konferenzen und zu den Dingen, an denen man die Position vertreten muss und durchsetzen muss, die ja einen dahin gebracht haben. Und dennoch bin ich der Meinung, dass diese Entscheidung, den Hauptsitz des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in der Mitte Afrikas zu machen, eine sehr gute, eine richtige Entscheidung ist.
Heute gibt es ja Atmosphäre, da kann man sozusagen Ausgleichszahlungen leisten für die Umweltzerstörung, die die Reise, der Flug irgendwohin auch bringt. Ist das etwas, was Sie heute machen, wo Sie öfter mal drüber nachdenken? Und wie schätzen Sie das ein? Ist das eine gute Sache oder ist das nur so ein bisschen Ablasshandel, Alibi-Funktion?
Ja, ich bin Schirmherr von Atmosphäre zusammen mit Jürgen Trittin. Wir haben das damals, wenn Sie so wollen, auch deutlich mit unterstützt. Ich war noch bei den Vereinten Nationen. Natürlich kann man immer sagen, da will sich jemand nur freikaufen von seinen ökologischen Sünden. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Entscheidend ist, was wird mit dem Geld gemacht, das man da zahlt? Und gerade bei Atmosphäre weiß ich, dass sie wirklich solche Projekte fördern, die die Entwicklung im Sinn hat. In der dritten Welt ist das unumgänglich notwendig. Armut muss überwunden werden. Aber dies eben verbinden mit Energie, die nicht klimaschädlich ist, sodass wir wirklich eine Kompensation bekommen. Es ist nicht der Ersatz für staatliches Handeln. Aber solange wir das noch nicht so weit haben, ist es sinnvoll, dass wir das Bewusstsein unterstreichen und sagen, wir wissen, was wir tun und wir versuchen zumindest das, was nicht vermeidbar ist, auch mit zu kompensieren.
In einem Interview vor ein paar Jahren haben Sie mal gesagt, Sie hoffen, dass Sie irgendwann mal gemütlich in Ihrer Berliner Altbauwohnung sitzen und die Zeit mit Ihren Enkeln verbringen können. Sind Sie diesem Ziel inzwischen ein bisschen näher gekommen?
Naja, eine Wohnung in Berlin haben wir. Das ist wahr.
Enkel haben Sie auch, soweit ich weiß.
Enkel haben wir auch, drei sogar. Und das ist eine großartige Sache. Es gibt ja den schönen Satz in Polen, sagt man mir, dass Männer eigentlich erst Großväter und dann Väter werden sollten. Man hat ein gänzlich anderes Verhältnis als das, was man zu den eigenen Kindern damals hatte, obwohl ich sehr, sehr dankbar bin, dass man drei prima Kinder auch hat. Dass man sehr viel Zeit dafür hat, das hat sich noch nie eingestellt. Es ist also eine Zeit, in der das, was man in seinem beruflichen Leben wirklich gemacht hat, gegenwärtig eine derartige Notwendigkeit zur Entscheidung hat, dass man halt gefragt wird, hier in Deutschland und weltweit, und dass man dort, wo man glaubt, etwas dazu beitragen zu können, das auch gerne macht.
Sie sagen immer Mann. Ist das auch so ein bisschen Distanz zu sich selbst, zu dem, was Sie machen?
Weil ja, sicherlich. Es gibt ja immer die schöne Vorgehensweise, sag mal, wir. Dieses undefinierte Wir. Das bemühe ich mich, etwas zu vermeiden. Und das Ich bringt mich eigentlich zu sehr in die alleinige Betrachtung. Das Mann geht ein Stück darüber hinaus, es schließt dich mit ein, aber es endet nicht bei dir. Aber es ist gut, dass Sie mich darauf hinweisen. Vielleicht kann man es demnächst besser machen. Und ich auch.
Herr Töpfer, Sie haben dieses schöne Sprichwort gerade zitiert, dieses polnische, man sollte als Mann erst Großvater werden und dann Vater. Haben Sie manchmal den Eindruck, Sie haben mit Ihren drei Kindern zu wenig Zeit verbracht?
Ganz sicher, das ist auch ein Preis, den man, wenn man ihn zahlt, noch gar nicht merkt. Und je älter man wird, umso mehr ist einem das bewusst. Deswegen ist man wirklich glücklich dran, wenn man diese familiären Aufgaben in dieser so hektischen Zeit, in der man gewesen ist, sehr gut in den Händen der eigenen Frau sieht. Ich meine, wir sind jetzt 44 Jahre verheiratet. Meine Familie hat alles erlebt, was man erleben konnte. Ich kann ihr nichts Neues mehr bieten. Das ist sicherlich eine gute Sache, aber das ist ein Preis gibt, wird man das jetzt noch mal machen müssen, man doch sehr viel anders einschätzen sollte. Ich jedenfalls bin der Meinung, dass je älter man wird, diese Konsequenz bewusster in dein Leben hineinrückt.
Heißt das auch, Sie würden vielleicht auf das ein oder andere Amt dann verzichten, wenn Sie es nochmal in den Händen hätten, nochmal entscheiden könnten? Würden Sie dann öfter mal Nein sagen zugunsten der Familie?
Ja, da haben Sie das entscheidende Wort schon genannt, Nein. Ist ja dieser Sprachfehler, der häufig in der Politik vorkommt. Bei mir ist er nur wirklich sehr ausgeprägt, man kann nicht Nein sagen. Wenn du in China bist, wo ich häufig bin, da gibt es eigentlich das Wort Nein gar nicht. Aber da gibt es so viel Schattierung von Ja, damit man genau weiß, welches Nein gemeint ist. Das ist bei uns nicht so ausgeprägt. Das ist sicher ein Fehler, den ich habe, dass man zu wenig Nein sagen kann, weil man die Konsequenzen des Ja's immer nicht wirklich durchdenkt. Ich bin immer der Meinung, naja, das ist keine große Sache, wirst du tun.
Zweimal im Jahr, das geht schon noch.
Und dann sieht man das auch. Und jeder, der sagt, mach doch dies oder jenes noch mit, hebt ja auch jede Schwurhand hoch und sagt, aber wenn du zweimal da bist und mal kurz nur und Herr Minister und das und jenes. Und da lässt man sich auch zu schnell davon einfangen. Und vielleicht kommt auch hinzu, je älter du wirst, so deutlicher wird man auch vielleicht ein bisschen eitel, freut sich darüber, dass man gefragt wird. Muss ja immer versuchen, so eine gewisse Distanz zu sich selbst wieder zu gewinnen. Aber da ist noch ein langer Weg bei mir zu gehen.
Ihre Frau ist Ihnen ja viel hinterhergereist, zumindest in einer Zeit, in der Ihre drei Kinder dann auch schon etwas größer waren. Da gibt es so Geschichten, als Sie in Nairobi waren, haben Sie einen Zwischenstopp in Frankfurt gehabt und dann kam Ihre Frau mal kurz nach Frankfurt, damit sie wenigstens mal mit Ihnen einen Kaffee trinken gehen kann. Was war das für eine Ehe, die Sie da geführt haben? Immer so auf Distanz, immer unter Zeitnot.
Ach Gott, eigentlich müsste da meine Frau zufragen, die wird das sicherlich besser beantworten können, als ich es kann. Ich kann nur darauf hinweisen, dass dies keinen Abbruch getan hat, dass wir uns natürlich in dieser Zeit, meine Frau und ich, sehr in unserer eigenen Rolle entwickelt haben. Die Schwierigkeit war nur abzusehen, wenn ich dann wieder zurückkomme, wenn man wieder da ist. Und wenn man dann, ich weiß nicht, ob Sie den Film Papa Ante Portas mal gesehen haben von Loriot, dann haben Sie so einen kleinen Eindruck.
Wie stand Klaus Töpfer dann?
Die Schwierigkeit habe ich deswegen nicht bekommen, weil ich, als man da aufhörte, in der Obi, meine Meinung, demnächst sitzt du nur noch auf deinem Balkon und trinkst ein Glas Weißwein, drehst Däumchen und wartest, dass das Telefon mal klingelt. Das ist ja nicht eingetreten. Wie gesagt, das Thema, was man mit vorangebracht hat, worüber viele am Anfang nur gelächelt haben, die es hinterher intensiv bekämpft haben, ist jetzt das, was von dieser Bevölkerung abverlangt wird, auch von der Weltbevölkerung. Und deswegen ist die Umtriebigkeit, wenn Sie so wollen, geblieben. Sie ist etwas besser zu kanalisieren als früher.
Ist das also, so ein bisschen auch eine Droge für Sie?
Ja. Mir ist das sehr deutlich geworden, als ich aus dem vollen politischen Leben und Prozess hier in Deutschland raus nach Nairobi kam. Und Sie können sich ja keinen größeren Kontrast vorstellen. Ich meine, ich war bis zum Freitag der Woche noch in Bonn, war Minister, war Bundestagsabgeordneter mit all den damit verbundenen Serviceleistungen. Da war ein Fahrer, da kriegtest du morgen deine Haushaltsmischung in Zeitungen, Heimatzeitung, Süddeutsche, Frankfurter und dann noch eine dabei. Wenn du im Büro warst, hattest du das durch, du warst ja völlig informiert. Man war natürlich nie der Meinung, dass man so etwas wie eine Droge da hat, aber jetzt gehst du auf einmal raus, am Montag bist du in Nairobi. Nichts vorhanden. Und dann hast du ganz sicherlich so etwas wie Entzugserscheinungen, wie andere Alkoholiker sind, war zumindest ich und ich glaube der eine oder andere Kollege in der Politik auch Politikholiker.
Klaus Töpfer heute zu Gast in 1:1. Im Kabinett Kohl waren Sie von 1987 an Umweltminister. Später waren Sie dann Bauminister, verantwortlich für den Berlin-Umzug. Sie kamen aus der Landespolitik, Rheinland-Pfalz, Saarland. Da haben Sie dann später auch noch Wahlkampf für die CDU gemacht. Wie ist aus dem studierten Volkswirt, das war ja das, was Sie an der Uni erstmal studiert haben, ein Umweltpolitiker aus Ihnen geworden? Da denkt man ja erstmal, wie geht das zusammen? Gab es da ein Erlebnis?
Ja, es ist ganz sicherlich, es war nicht so ein Saulus-Paulus-Erlebnis, aber es war angelegt, ich habe mich in meinem Studium in der Universität bei einem großartigen Hochschullehrer, bei Hans-Karl Schneider, damals der große, bekannte Ökonom, heute noch ein väterlicher Freund, haben wir uns sehr stark auch beschäftigt mit regionalen Planungsproblemen, mit regionaler Wirtschaftspolitik. Und da sind Sie ja ganz nah bei dem, was wir Umweltprobleme nennen. Falsche Planung führt meistens zur Belastung von Menschen oder von Natur. Und deswegen waren wir in einem Bereich tätig, der damals ja nicht Umwelt genannt wurde. Es war ja kein wie auch immer geartetes Politikfeld. Es gab kein Umweltministerium. Und dann war man jemand, der mit solchen Dingen etwas Ahnung hatte, als das aufkam. Dann wurde ein Sachverständigenrat für Umwelt gebildet und die CDU sollte auch jemand dahin entsenden und hat man mich dahin geschickt. So kam ich zur Umwelt und habe da großartige Kollegen kennengelernt, von denen man sehr viel lernen konnte. Nicht nur Umwelt, der breite gesellschaftliche Ansatz. Ein evangelischer Theologe, der damals damit dabei war, eine großartige Persönlichkeit, bei dem man sieht, dass aus der Wertstruktur heraus, aus den Werten, die man auch im Christlichen verankert sieht, eine ganz andere Verpflichtung zur Schöpfung gewinnt. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr überhöht an, aber es war ganz down to earth, das war wirklich runter und einfach gesehen. Wir haben also dort, glaube ich, so etwas wie eine politische Verpflichtung für die Erhaltung der Umwelt mitentwickelt. Sicherlich in Bonn, damals noch im Innenministerium, Hans-Dietrich Genscher und sein großer Staatssekretär Hartkopf. Und dann hatte ich halt einen Lehrstuhl in Hannover, einen Lehrstuhl für Landesbahn, Raumordnung, also genau wieder dieselbe Sache. Und
da fragt man sich so ein bisschen, Herr Töpfer, was ist Ihr direkter Bezug zur Umwelt? Das ist ja alles etwas, was Sie an der Universität in der Politik gemacht haben, was natürlich auch sehr theoriebehaftet ist. Aber gibt es für Sie auch so einen direkten Bezug, dass Sie ganz aus Ihrer praktischen Erfahrung heraus davon erzählen können?
Nein, das ist ganz sicherlich der Fall. Ich habe eine religiöse Grundbindung und ich glaube, dass man nicht immer nur fragen kann, was denn eigentlich theoretisch richtig oder ökonomisch rechenbar ist, sondern dass so etwas wie Verantwortung für Schöpfung gibt und dass man immer deutlicher sehen konnte, dass man es jetzt nicht nur ich, sondern gesellschaftlich bedeutsam wurde, dass wir für unser wirtschaftliches Wachstum einen hohen Preis zahlten. War 1961, als Willy Brandt sagte, er wolle den blauen Himmel über der Ruhr wiedersehen. Man muss das immer wieder erinnern, wenn man heute sagt, aber geh mal nach China, du siehst den blauen Himmel nicht mehr. Das heißt, es zeigte sich, dass die Konsequenzen von wirtschaftlicher Entwicklung, sowohl im sozialen Bereich, wo durch die Entwicklung einer sozialen Marktwirtschaft, wo etwas wie die engagierte Arbeit von Gewerkschaften dafür gesorgt haben, dass die sozialen Konsequenzen marktwirtschaftlicher Prozesse aufgearbeitet und gesichert werden, dass das für die ökologischen, also die Auswirkungen auf die Natur nicht war. Das hat mich sehr beeindruckt. Es hat mich enorm beeindruckt, dass man, wenn man, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen groß geworden, wenn man da im Ruhrgebiet, in Höxter an der Weser, das war ja noch eigentlich ganz gut, aber als man da als Flüchtling hinkam, da fror die Weser halt noch zu. Hinterher fror sie nicht mehr zu, weil Salzeinleitungen aus dem Kalibergbau das völlig verhindert. Da kannst du sagen,
das haben Sie als Jugendlicher dann auch schon so erlebt?
Natürlich. Und viele andere Bereiche kamen hinzu, wenn sie ins Ruhrgebiet fuhren und sie sahen die Emscher. Dann wussten sie, also vom Fluss ist da auch nicht mehr allzu viel zu sehen. Das alles ist ja nicht Anklage, sondern ist ein Hinweis darauf, dass es eine Entwicklung gab, in denen den Menschen immer deutlicher wurde, welche Preise für wirtschaftliches Wachstum wollen wir denn noch zahlen.
Hatten Sie denn als Umweltminister den Eindruck, dass das im Kabinett auch entsprechend gewürdigt wurde, dass Sie da eine entsprechende Stellung hatten? Oder war das anfangs unter Kohl auch so ein bisschen wie später dann das Frauenministerium unter Schröder, Ministerium für Gedöns?
Ich habe das nicht angefangen im Bundesministeriumsbereich. Ich war ja 6-7 Jahre war ich Staatssekretär für Umwelt in Rheinland-Pfalz. Unter Bernhard Vogels Ministerpräsidentenverantwortung. Das war eine tolle Zeit. Da sind Sie vor Ort, da merken Sie auf einmal, dass sowas wie Würfelnatter etwas zu Schützendes sein soll. Und da werden Sie auf einmal verpflichtet, den Menschen an der Lahn zu sagen, aber die Schleuse darf nicht ersetzt werden, weil sonst die Lebensräume für die Würfelnatter weggehen. Und den Menschen zu sagen, warum wir Würfelnattern schützen sollen, bringt dich dann genau wieder an diese Frage zurück, viele andere Dinge auch, dass da Tongruben sind, wo ein Purpurreiher da ist, den man kaum sieht und alles dies.
Das ist ja auch etwas, was dann so häufig belächelt wird. Ja, dafür werden ja Umweltschützer immer belächelt, dass sie irgendwelche Kröten schützen.
Ja, das ist das, was für mich Antrieb war, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und das hat man nicht gleich von jemandem, der Ökonomie studiert, der Wirtschaftswissenschaft gemacht hat, erwartet. Und ich glaube, man kann solche Bereiche nicht politisch taktisch machen. Da muss schon wirklich auch überzeugt sein.
Und konnten Sie die Kollegen im Kabinett Kohl dann später überzeugen?
Das ist alles sehr viel schwieriger gewesen. Auf der einen Seite, aber leichter auf der anderen. Wissen Sie, die Umweltprobleme, die wir damals hatten, die waren alle für jeden Menschen riechbar, schmeckbar, sehbar, an der Gesundheit erfahrbar. Und da gab es Bürgerinitiativen, die sagten, das geht immer so weiter. Unsere Kinder haben Pseudokrupp, die Luftbelastung muss so sein. Welche Probleme haben wir mit Abwasser? Als unser eins mal durch den Rhein schwamm, kann ich niemandem empfehlen, war keine gute Idee. Aber hat natürlich Image verändert. Da war das eine Sensation, dass die Menschen auf einmal sagten, verdammt nochmal, warum können wir Fische aus dem Rhein nicht mehr essen? Das heißt, es war erfahrbar. Du hattest Unterstützung aus einer sehr engagierten Öffentlichkeit heraus. Heute ist das schwieriger. Denn was wir heute zu bewältigen haben, sind Dinge, die über uns hinausreichen, die globaler Natur sind. Klimawandel, fragt hier jeder, ja, wo ist das Problem? Wenn es ein bisschen wärmer wird, brauchen wir nicht mal in den Süden zu fahren. Fahren wir an die Nordsee und haben dort die besten Urlaubsbedingungen. Das heißt, es wird schwieriger darzustellen, welche existenziellen Probleme auf diese Welt zukommen und damit welche Gefährdung von friedlichem Zusammenleben damit verbunden sind, wenn wir jetzt nicht handeln.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
Klaus Töpfer. Vom Umweltminister zum internationalen Naturschützer.
Ja, und dazwischen waren Sie Bauminister, waren für den Umzug von Bonn nach Berlin zuständig. 1994 mussten Sie das Umweltministerium verlassen. Und ich habe ja noch einmal die Zeit so für mich Revue passieren lassen, ein paar Artikel dazu gelesen und hatte den Eindruck, freiwillig ist der Klaus Töpfer damals nicht gegangen.
Ja, das war auch für mich eine schwer einzusehende Entscheidung des Bundeskanzlers von Helmut Kohl. Im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank ist so gewesen. Denn in dem Bauministerium waren die Überlegungen, die man auch aus der Umweltpolitik mitgebracht hat, dringlich gefragt. Wir haben den Umzug nach Berlin gemacht, indem wir ein Konzept wirklich durchgesetzt haben, dass wir vorhandene Bausubstanz nutzen. Damit so etwas wie die Urbanität dieser Stadt, die ja über viele Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte gelaufen ist, sichtbar werden ließen.
Das hat dann dazu geführt, dass Sie eine makellose Erfolgsbilanz hinterlassen haben. Zumindest haben die Kommentatoren das damals fast unisono geschrieben, als Sie dann nach Nairobi gewechselt sind. Trotzdem nochmal zu dieser Entscheidung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, Sie aus dem Umweltministerium rauszunehmen, ins Bauministerium zu setzen. War Kohl kein Mann, mit dem man hätte reden können?
Und man hat ja geredet, ist ja nicht so,
dass aber es hat
so
nichts etwas gebracht, nur als oder?
Ja, ich sage nochmal, im Nachhinein muss man es ja auch mal nochmal bewerten. In der Aktualität gebe ich Ihnen gerne recht. Das ist ein unglaublich schwer gefallen, einfach deswegen auch, weil man nicht nur national, sondern auch international halt in dieser Funktion als Umweltminister sehr erkennbar geworden war. Und dann ist gerade auch die internationale Seite sehr bedeutsam gewesen. Wir haben damals
Rio 92.
Ich war der Delegationsleiter in Rio. Wir haben Rio, glaube ich, auch aus deutscher Sicht her zu einem Erfolg gemacht. Aber wenn Sie rückwirkend sagen, und ich habe das hinterher selbst, als man in der Situation war, auch Personalentscheidungen zu treffen, habe ich das auch gemacht. Ich habe gesagt, lass niemanden zu lange eine Sache machen. Bring ihn nochmal eine neue Herausforderung. Und seh zu, dass dort die Breite gesichert ist. Ich war über 7,5 Jahre Bundesumweltminister. Nochmal 4 Jahre. Das wäre sicherlich auch nicht ganz hilfreich gewesen.
Also es muss auch mal wieder jemand neuer kommen mit neuen Ideen. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Helmut Kohl? Sie galten ja immer so als der Modernisierer auch in der Union und die hat Kohl ja eigentlich nicht so gerne gehabt.
Oh, zunächst einmal muss ich immer wieder darauf hinweisen, Helmut Kohl hat mich in die Bundespolitik gebracht, hat mir ein Ministerium anvertraut, ein Ministerium, das vorsichtig gesagt zu den Zukunftsfragen verantwortliche Arbeit machen musste. Das ist eine tolle Sache. Da kann man nicht hinterher hingehen und sagen, das hast du vergessen. Es ist sicherlich so, dass es unterschiedliche Charaktere gibt, die nicht immer gleich deckungsgleich aufeinander passen. Wäre ja auch noch schlimmer. Und dann gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Wertungen. Aber wenn es darauf ankam, da war der Helmut Kohl schon mit wirklich Überzeugung und mit großem Rückgrat mit dabei. Wenn ich mir einmal noch mal vorstelle, den Prozess, den wir machen mussten, um eine Kreislaufwirtschaft in Deutschland zu beginnen, weltweit erstmals, dass sowas gemacht wird. Und da gab es wirklich erhebliche Widerstände aus der Wirtschaft. Und da hat er am Ende gestanden. Ohne seine letzte Unterstützung wäre es ja gar nicht möglich gewesen.
Wie ist Ihr Verhältnis heute zu Helmut Kohl? Gibt es noch eins?
Leider Gottes muss ich sagen, es gibt eigentlich kein Verhältnis mehr. Er ist ja auch gesundheitlich gefordert und ich selber bin auch einigermaßen unterwegs.
Mhm. Als Sie dann das Bauministerium verlassen haben, um nach Nairobi zu gehen, zu den Vereinten Nationen, da waren Sie schon auch ein bisschen erstaunt über die Geschwindigkeit, mit der dieser Wechsel auch für Sie angezeigt war. Ich zitiere mal aus einem Interview aus 98. Mit wachsendem Erstaunen habe ich damals Autoradio gehört, wie ich auf einmal nicht mehr da war.
Ja, das sind ja genau diese Umbrüche, von denen wir ganz kurz vorhin mal gesprochen haben. Dass dann so etwas wie ein Automatismus eintritt. Und du denkst immer noch, Augenblick mal, das müssen wir noch mal bedenken. Aber es ist dann schon entschieden, es ist aus deiner Hand raus. Und das geht dann natürlich sehr schnell. Und da bist du nicht immer der Meinung, dass dies so im Sinne ist, wie du es gerne hättest. Das hat einen erstaunt, das hat einen enttäuscht. Das wird dann noch verstärkt, wenn der Artikel, der dann nächsten Woche im Spiegelstand überschrieben war mit dem schönen Titel Ab nach Nairobi, wo eben alles darauf hingeht, so, der ist abgehakt. So hatte man das nicht verstanden. Also diese Autoradio-Sendung werde ich in der Tat nie vergessen. Das ist eine auch, naja, bleibende Erfahrung.
Das ist ja eine Erfahrung, die viele Politiker machen, dass es plötzlich eine Eigendynamik gibt und dass andere über ihr Leben bestimmen, im Sinn zumindest der Job ist weg. Was als nächstes kommt, das kann man sich vielleicht noch aussuchen. Aber trotzdem entstehen da Mechanismen, die man einfach nicht mehr in der Hand hat. Ist das nicht für Menschen, die es ja eigentlich gewohnt sind, Macht in Händen zu halten und etwas zu führen, eine ganz seltsame, bizarre Erfahrung?
Das kann so sein. Und ich schließe mich da gar nicht von vornherein aus. Ich habe mich immer bemüht, einer Weisheit zu entsprechen, die ein leider viel zu unbekannter Philosoph Balthasar Gracian, ein Jesuit aus dem 16. Jahrhundert in Spanien, sein Handorakel ist von Schopenhauer übersetzt worden, mit folgendem Satz ausgedrückt hat. Er hat gesagt, es ist das Zeichen der Weisen, dass sie die Dinge verlassen, bevor die Dinge sie verlassen. Das ist extrem schwer. Das ist extrem schwer, zu sagen, noch hast du die Dinge im Griff, aber sie können dich verlassen. Geh dann, dass man dazu immer wieder ein Stück Selbstdistanz braucht. Und wie gesagt, bei mir ist das vielleicht brutal, aber direkt erzwungen worden. Wenn du eben in Nairobi sitzt, sitzt in Nairobi, da kannst du nicht lange lamentieren, wenn da nichts stimmt, wenn kein Geld da ist und so weiter. Du bist vom ersten Tag an gefragt, kommst auf einmal in die Notwendigkeit, tagtäglich von morgens bis abends Englisch zu reden. Ich bin der Meinung gewesen, ich konnte Englisch, aber gehen Sie da mal hin. Was du konntest, war einen Vortrag halten, aber damit ist es ja nicht. Also es war ein gänzlich anderes Leben, man musste sich neu konzentrieren. Man war in einer Umgebung, in Sicherheitsfragen eine Riesenrolle spielt. Du wohntest in einem Haus, das mit Stacheldraht umgeben war, mit elektrischer Warnlage und so weiter und so fort. Das heißt, du hattest gar keine Chance. Du konntest nur jetzt da weitermachen. Du kriegtest kein Fernsehen aus Deutschland mehr, du hattest keine Tageszeitung mehr, du konntest nicht mal vernünftig anrufen, denn die Telefonverbindungen, die jetzt alle ordentlich sind, auch nach Nairobi, die gingen eben nicht. Jetzt gibt es auch unten in Nairobi deutsches Fernsehen, wenn man Glück hat. Aber das alles war nicht. Und da bist du auf einmal wie ein Ausgetrockneter da. Insofern war das ein Vorteil für mich, dass man sagt, du hast die Dinge verlassen. Jammer nicht hinterher, du kannst das Jammern dahinter nicht mehr machen. Hättest du hier gesessen und hättest gesehen, was dann Nachfolger machen und was sonst ist. Und dann kommen ihre Kollegen und sagen, was halten sie denn davon und so weiter. War alles nicht.
Wäre es noch schwieriger geworden.
Du warst 8,5 Flugstunden entfernt, das war schon ein Vorteil.
1:1 der Talk heute mit dem früheren Umweltminister Klaus Töpfer, der auch bei der ersten Konferenz zum Klimaschutz in Rio 1992 dabei war. Herr Töpfer, das war vor Ihrer Zeit in Nairobi, aber da war schon so auch ein Bruch in der Umweltpolitik, weg von unserer nationalen Mülltrennungsproblematik hin zur globalen Verantwortung. Mit was für Zielen im Gepäck sind Sie damals nach Rio geflogen? Was haben Sie sich da an Unterlagen während des Flugs alles angesehen und vorgenommen?
Ich bin ja mit vielen anderen sehr euphorisch dahin gefahren. Die nicht hingefahren sind, haben gesagt, wir machen das nicht, das wird nur eine Schwatzbude. Der damalige EU-Umweltkommissar Ripa de Meana, Italiener, besondere Persönlichkeit, hat abgelehnt, dahin zu fahren, gesagt, kommt eh nichts bei raus, lass mal die Finger davon. Hat die Sache für die Europäer nicht leichter gemacht. Ich bin hingefahren mit der klaren, fast euphorischen Vorstellung, das ist eine solche historische Chance. Wir haben gerade diese geteilte Welt überwunden. Wir brauchen nicht mehr das Geld in Abschreckung zu investieren. Wir haben jetzt, wie wir es genannt haben, eine Friedensdividende. Lass uns mit allen zusammensitzen und überlegen, wie wir die jetzt sinnvoll investieren können, damit Spannungen, die aus Unterschieden in der Betroffenheit von Umweltproblemen und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten abgebaut werden können. Wir wollen alles tun, um einen neuen Kalten Krieg zwischen Nord und Süd zu vermeiden, der sich aus der Unterschiedlichkeit auch von Lebenschancen ableitet. Also wir sind sehr euphorisch eigentlich hingefahren.
Wie war die Stimmung auf dem Rückflug?
Die Stimmung auf dem Rückflug war außerordentlich gut, denn wir haben dort, wenn ich jetzt wir sage, meine ich wirklich die Plural. Das war ja so eine Gruppe von vielleicht 8 globalen Umweltministern, mit denen man bis zum heutigen Tag noch gute Kontakte hat. Also ich war gerade mal wieder mit meinem alten Umweltministerkollegen aus der Schweiz, Flavio Corti, zusammen, der auch in Rio war auch einer dieser Gruppen. Oder unser alter Freund Kamal Nath, damaliger Umweltminister in Indien, der jetzt Handelsminister ist, also eine große politische Figur.
Also dieses Erlebnis Rio hat Sie zusammengeschweißt, das
wir,
merkt man.
Wir haben wirklich so eine Gruppe dann gehabt, von dem wir gesagt, komm her, wir müssen jetzt hier einen Erfolg auch erzielen. Und wir haben eben die Klimakonvention verabschiedet dort. Wir haben die Biodiversitätskommission verabschiedet. Wir haben die Rio-Prinzipien. Wir haben Agenda 21 und so weiter durchgesetzt. Was wir vergessen haben, ist, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir einen Zeitplan dazu und jetzt machen wir die Finanzierung dazu, weil wir eigentlich zu euphorisch waren. Das sieht doch jeder ein.
Wenn man jetzt das heute rückblickend betrachtet, dann sieht man ja auch auf die Konferenzen, die dann gescheitert waren, die nahe am Scheitern waren, die wenige Ergebnisse gebracht haben. Und heute muss man sagen, es ist ein unglaublich langwieriger Prozess. Und die Frage ist, wird es die Menschheit schaffen, diese Bremse rechtzeitig, um, da ist wieder das Stichwort Zeitplan, auch noch zu ziehen, um den globalen Klimawandel zumindest so einzudämmen, dass die Menschheit damit leben kann. Verzweifeln Sie da manchmal an der Menschheit? Jetzt werden Sie ganz ungeduldig und klopfen mit den Fingern auf den Tisch.
Nein, was ich sehr selbstkritisch sehen muss, ist die Tatsache, dass man irgendwo es ja nicht geschafft hat, in der eigenen politischen Verantwortung diesen Zeitdruck früher aufzubauen, um früher zu handeln. Wir haben es nicht so geschafft, wie es jetzt die Dramatik der zwischenzeitlichen Entwicklung einfordert. Also das ist zunächst mal eine kritische Rückfrage an das Selbst, was man nicht richtig gemacht hat, warum man nicht früher handeln konnte. Ich glaube zweitens auch, dass die Dinge jetzt etwas positiver beurteilt werden können, weil sich eindeutig zeigt, dass das, was wir Umwelt nennen, eigentlich für eine ökonomische und soziale Stabilität unerlässlich ist. Sie werden eine weitere wirtschaftliche Entwicklung auf diesem Planeten, die nicht voll im Einklang steht mit den Leistungsfähigkeiten der Natur, nicht mehr weitertreiben können. Ich bin Professor in Shanghai, habe viel in China zu tun. Das ist dort wirklich angekommen. Die haben gesehen, dass sie unendlich die Natur ausgebeutet haben und dass sie jetzt eigentlich an der Wand stehen und weiteres wirtschaftliches Wachstum dadurch begrenzt wird.
Mhm. Wären das auch so Orte, wo Sie mit jemandem hinfahren würden, der sagt, ach, den Klimawandel, den gibt es doch gar nicht. Was würden Sie dem zeigen?
Ja, ich würde ganz sicherlich dorthin fahren, wo massiv Eis abschmilzt. Das ist immer besonders spektakulär zu sehen. Das braucht man ja nicht mehr in der Arktik machen. Das kann man schon in die Gletscher der Alpen hinein sehr, sehr genau nachvollziehen. Fahren Sie da mal hin, lassen Sie von Einheimischen zeigen, wie der Gletscher sich entwickelt hat. Noch viel stärker auch im Himalaya. mit den riesigen Konsequenzen für die Wasserwirtschaften in China und Indien, wo wir sehen, dass andere Faktoren hinzukommen, etwa die schwarzen Rußpartikel, die auch aus den Emissionen von schlechten Verbrennungsprozessen kommen, erhöhen ja die Abschmolzgeschwindigkeiten deutlich. Genauso wie wir sehen, dass eben die nicht erreichte Luftreinheitspolitik in Indien und China uns insofern hilft, als sie den Anstieg des Klimas jetzt noch reduziert. Wir haben so einen Dimming-Effekt, wie wir das sagen. Mhm. Es ist abgeschirmt, so wie die Pinatubo-Diskussion, wenn sie viele Partikel in der Atmosphäre haben, wird es kalt. Also wenn sie Partikel rausholen, wird es warm. Und deswegen ist dies ein solcher Effekt, den man mit dabei betrachten muss. Also ich würde sicherlich da hingehen. Ich würde aber auch dorthin gehen, wo sich zeigt, dass Niederschläge sich gänzlich verändern. Ich würde da hingehen, wo man sieht, dass Menschen ihre Heimat nicht mehr weiter zu ihrer Heimat machen können, weil die natürlichen Bedingungen sich so ändern, dass man da nicht mehr leben kann.
Wo zum Beispiel?
Gehen Sie mit mir in den Norden Kenias, in die wirklich nomadenbezogenen Bereiche, wo viele sesshaft geworden sind, wo Sie sehen, wie die verschiedenen Faktoren auch zusammenspielen. Das ist eine deutliche Erhöhung der Bevölkerung mit der Sesshaftigkeit, mit stärkerem Besitz von Vieh, was ja als Indikator für Wohlstand dort gilt, und verbunden mit klimatischen Änderungen und damit mit Niederschlägen zu enormen Spannungen und zu Abwanderung, zu Flüchtlingsströmen kommt. Mhm. Wir haben so etwas wie Klimaflüchtlinge bereits. Das ist nicht eine wilde Drohung, sondern das ist ganz eindeutig. Und wir sehen, dass dieses dann Gesellschaften destabilisieren kann. Und wir sehen, wie dieser Druck weitergeht. Eine schlichte Frage, wer wusste in Deutschland vor 5 Jahren, was Lampedusa ist? Heute weiß es jeder. Heute sehen wir mit zunehmender Schrecken oder Entsetzen oder Irritation, dass auf einmal Menschen aus Afrika ihr Leben aufs Spiel setzen, um in unglaublichen Nussschalen
zu
über das Mittelmeer fahren, um hierher zu kommen.
Herr Töpfer, da merkt man, da sind Sie wirklich mit Herzblut dabei. Als Sie 2000 noch in Nairobi waren, hatten Sie eine schwere Herzoperation. War das für Sie, dieses Herzblut, das man jetzt gerade bei Ihnen gespürt hat, der Ansporn, auch danach so weiterzumachen und sich weiter so zu engagieren, wo doch sicher viele Ihnen geraten haben, na jetzt mach mal ein bisschen ruhiger?
Sicher ist dieser Rat ja auch gut nachvollziehbar. Meine Familie hat mir das nicht gesagt. Sie haben mir gesagt, ich sollte ein bisschen besser auf den eigenen Körper hören.
Machen Sie das inzwischen?
Ja.
Wenn man Ihren heutigen Zeitplan sieht, dann weiß man, Sie sind wieder ganz der Alte, oder?
Naja, ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist einem wohl mitgegeben und dass man schlecht Nein sagen kann, hat man auch schon erwähnt. Das kumuliert. Aber ich sage auch nicht irgendwie mit Entsetzen. Ich sage, es macht mir auch Spaß. Ist auch eine schöne Sache. Man kommt mit Menschen zusammen, mit vielen.
Und was einem Spaß macht, ist auch wieder gut fürs Herz.
Ja, sicher, deswegen. Also man geht ja immer regelmäßig zu so einer Routineuntersuchung. Und auch dieser Medizinprofessor sagt mir, nee, machen Sie mal ruhig weiter, nicht übertreiben. Denken Sie daran, kommen Sie mal wieder, lassen Sie untersuchen. Aber ein Stück muss man, glaube ich, langsam nach unten gehen.
Nur noch wenige Minuten bis 17 Uhr Zeit, die wir noch mit dem früheren Umweltminister Klaus Töpfer in 1:1 der Talk verbringen. Und ein paar Fragen noch. Wenn Sie heute noch mal 20 wären, Herr Töpfer, würde man Sie dann eher bei Attac als bei der CDU finden?
Ach, solche hypothetischen Fragen sind schwer zu beantworten und sind auch deswegen unergiebig, weil man sie ja nicht umsetzen kann. Fragen Sie mich jetzt, ob ich Verständnis dafür habe, dass junge Menschen bei Attac sind.
Dann frage
oder
ich Sie
dass
das
der,
jetzt.
Dass der Heiner Geißler Mitglied bei Attac ist. Nur kann ich sagen, das muss man sicherlich sehr ernsthaft betrachten, was dort geschieht. Ich bin kein Mitglied, habe es auch nicht vor. Aber dass die Argumente, die dort erörtert und in die Öffentlichkeit gebracht werden, wohl der Erörterung dringlich bedürfen, das hat uns die Wirtschaftskrise ja massiv gezeigt, wo wir sehen, dass das ein Offenbarungseid der Kurzfristigkeit ist, dass wir uns in eine derartige kurzfristige Wohlstandswoge hineingesteigert haben und nicht gemerkt haben, welche Schulden wir damit in der Natur und in den Finanzen anderen
haben. Also diskutieren tun Sie mit Attac, aber beitreten nicht, das können wir festhalten, oder? Was ist das nächste Auto, das Sie sich kaufen, Herr Töpfer? Was ist das für eins?
Also ich bin vom Autofahren vergleichsweise weg. fahre sehr viel mit der Bahn, wenn ich
haben
in Deutschland
Sie überhaupt
bin.
Noch eins?
Wir haben eins. Ich muss jetzt wieder wir sagen, denn wir wohnen in Berlin, haben wir keins, aber in dem kleinen ländlichen Städtchen Höxter an der Weser, wo wir aufgewachsen sind, wo meine Frau geboren ist, wo die Kinder geboren ist, da haben wir halt ein kleines Haus am Hang und da kannst du, wenn du die 70 überschritten hast, das nicht mehr mit Fahrrad oder Fuß machen.
Und mit welchem Auto werden Sie das in Zukunft erledigen?
Wir haben ein Auto, das vor allen Dingen mit hohen Sitzen ausgestattet ist. Ein Renault Scenic ist es, glaube ich. Ich habe eine nicht gekauft. Für diese kleinen Dinge ist meine Frau zuständig.
Und die darf auch das nächste Auto aussuchen?
Ich glaube nicht, dass wir noch so viele nächste Autos sehen werden. Das ist noch relativ, na nicht neu, aber man kann nicht überall und mit großem Nachdruck sagen, dass ich die Abwrackprämie für Schwachsinn halte und dann selbst sein Auto immer möglichst gleich wieder weiterverkaufen. Nein, nein, wir wollen das schon noch nutzen.
Das wird jetzt gefahren. Welche Orte auf dieser Welt wollen Sie Ihren Enkeln unbedingt noch zeigen?
Oh, ich freue mich, dass wir hoffentlich im nächsten Jahr alle Mann wieder nach Kenia fahren.
Da fährt dann die ganze Familie mit, Ihre Kinder samt?
Ja. Nein, wir so ein Gesamtprojekt der Familie. Wir haben wunderbare Erlebnisse immer wieder hier in Europa und darüber hinaus. Wir haben ein kleines Häuschen am nördlichen Teil der Türkei, am Ägäis, das vor allen Dingen von den Kindern und Enkelkindern sehr geschätzt wird. Aber was man vor allen Dingen zeigen sollte, ist diese Verbindung zwischen Natur und Kultur. Diese Identität, die wir brauchen in einer globalisierten Welt. Wir sind immer in der Gefahr, dass wir als Preis für Globalisierung die eigene Identität zahlen. Und das möchte ich wirklich, wo immer möglich, in meiner Familie vermeiden und bei meinen Enkelkindern auch.
Das heißt dann auch eher mal eine Deutschlandreise.
Ja. Das ist meine fantastisch. War jetzt mit meiner Frau und einem befreundeten Ehepaar am Ammersee. Ich war vorher noch nie am Ammersee. Das ist eine feine Sache. Und wenn du dann hinten von Herrsching hoch zum Kloster läufst, da gehst du zwar in eine Prozession, weil alle da hochlaufen, aber es ist eine ganz schöne Sache.
Oder und dann trinkt der Weintrinker Klaus Töpfer auch mal ein Bier.
Ja, also auch die Brauer kommen bei mir nicht zu kurz.
Klaus Töpfer ist kein Kämpfer. Das stand auch mal über Sie in der Zeitung. Wenn man Sie jetzt so reden hört und das Revue passieren lässt, was Sie die letzte Stunde erzählt haben, bekommt man einen ganz anderen Eindruck. Sind Sie dieser Kämpfer erst im Lauf Ihres Lebens geworden oder waren Sie schon immer ein verkannter Kämpfer?
Ja, wissen Sie, man hat so bestimmte Muster aufgedruckt, gegen die anzukämpfen immer falsch ist. Die kann man nur dadurch weiterentwickeln, dass man sich darum eigentlich nicht kümmert. Ich kann das auch verstehen bei Journalisten, dass sie gerne solche Muster haben. Ich war bemüht und glaube, da habe ich mich auch nicht sehr verändert, dass man Veränderungen ermöglicht. Wenn das geht, ohne dass ich mit Konfrontation Menschen verletzt zurücklasse, dann mache ich es lieber den anderen Weg. Also bevor ich versuche, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sehe ich mich lieber um, wo eine Tür in der Wand ist. Und das kann man dann als taktisch oder nicht Kämpfer bezeichnen. Ich habe auch wirklich.
Manchmal haben Sie, glaube ich, auch einfach Skat gespielt, oder?
Ja, das sind so Dinge. Das ist das Einzige, was ich wirklich kann: Skat spielen, was man in Bayern ja wahrscheinlich kaum noch kennt. Den muss man ja Schafkopf spielen.
Hier müssen Sie Schafkopfen.
Ja, aber auch das hat man als Bundestagsabgeordnete im Fraktionsgemeinschaft mit der CSU bestens erlebt.
Also, Sie können inzwischen Schafkopfen?
Also, in den Augen bayerischer Schafkopfspieler kann ich es nicht. Aber in den Augen derer, die oberhalb des Äquators am Main sind, kann ich's.